Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 7. April, 7.07 Uhr. So viele Sieben, denn da ist es doch höchste Zeit für Stand jetzt.
Ja, Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und mein Name ist Rudi Carell und ich präsentiere die verrückte Sieben-Show.
Die verflixte Sieben-Show, du bist es.
Kennst du die noch?
Nein, selbstverständlich kenne ich die verflixte Sieben. Also, und Sieben ist meine Lieblings-, vielleicht ja auch meine Glückszahl. Von daher, ich habe jetzt nichts gegen diesen Tag heute.
Ich bin an einem 7. geboren, allerdings nicht am 7. April. Aber Rudi Carell, verflixte Sieben-Show, weißt du, was mich damals immer total irritiert hat? Dieses Blumengebinde mit der 7 auf dem Auto. Ich habe immer gedacht, die wachsen da tatsächlich aus der Kühlerhaube.
Oh, na, du warst noch jung. Du warst jung und naiv.
Ja, ich war noch sehr jung. Ich dachte immer, wer will so ein Auto haben, wo Blumen drauf wachsen? Wie uncool ist das?
Ja, ja, richtig. Du hast dich blenden lassen. Ja.
Wie
so oft? Es fährt ja auch immer so ein, so, habe ich gesehen, es gibt doch so ein mit Gras bewachsenes Auto, das über, zu Werbezwecken rumfährt für so ein Vegan-Trink oder irgend sowas in der Richtung. Ach, wahrscheinlich werden jetzt die Insider sagen, der hat überhaupt keine Ahnung, ja. Aber irgend sowas in der Richtung ist es. Es soll schon gegeben haben, dass auf Stahl Blumen wachsen.
Ja? Bleiben wir lieber, weil du sagst, wir haben keine Ahnung, bleiben wir bei dem, was wir kennen, bleiben wir beim Sport, glaube ich, ist besser, oder?
Naja gut, dafür sind wir da, oder? Mach mal das, was wir machen wollen, denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Und da gibt's schon ein bisschen was.
Ja, wir haben drei Erkenntnisse des Champions League Abends gestern für euch.
Und unser Experte rät, so sollte Bayern die Aufgabe Paris von der Aufstellung und dem Spielansatz angehen.
Außerdem sprachen wir ja gestern über Masters Dinner. Heute kochen wir selbst bzw. schmieren Masters Sandwiches.
Ach, da freue ich mich schon drauf. Dankeschön. Aha. Außerdem gibt es wieder unsere Stand jetzt Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages. Unser Flop von gestern übrigens, Herthas Torwarttrainer, wurde gestern dann auch noch im Laufe des Tages gefeuert. Wir lagen also mit unserer Einschätzung genau richtig. Dann haben wir noch die Geburtstagskinder des Tages und die Erinnerungen an die sportgeschichtlichen Highlights des heutigen Tages.
Und ich finde, die Aktion von Hertha, die ist schon mal ein Applaus wert.
Genau. Ja gut, das ist da richtig so. Haben sie gut gemacht.
Finde ich auch. Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages heute für euch. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Das DFL-Präsidium hat entschieden, im April wird es nur doch keine Quarantäne-Trainingslager geben. Die Option, alle Teams der ersten und zweiten Liga in so ein Quarantäne-Trainingslager zu schicken, die stand ja kurz im Raum.
Ja, und der Grund ist ja auch eigentlich ganz einfach. Wie verständlich, muss man sagen. Man würde damit versuchen, die bevorstehenden englischen Wochen, und davon gibt es noch zwei, sauber und Corona-frei über die Bühne zu bringen. Ziel ist es, dass alle Teams gleichzeitig die Saison beenden können. Am 22. die erste Liga, 23. Mai die zweite Liga. Da muss Schluss sein, denn es gibt danach schon wieder ein komplettes Programm. Also die Relegationsspiele fangen an. Champions League, Pokalfinale, also Champions League Finale, Pokalfinale und die Euro am 26. müssen die Nationalspieler dann schon wieder zur Nationalmannschaft aufbrechen.
Und damit das alles klappt, behält man sich dann auch offen, dass es vielleicht kurz vor Schluss dann doch noch so ein Quarantänetrainingslager gibt, die letzten zwei oder drei Spieltage, um die durchzuziehen. Tja, ist das jetzt clever oder ist das gefährlich, dass man das aufschiebt und Stand jetzt auf Quarantäne verzichtet?
Also nun, die Zahlen sprechen gegen einen Spielbetrieb, der aktuell gerade läuft. Über 70 Spieler sind mittlerweile positiv auf Covid-19 getestet worden. Also quasi jeder 10. Spieler, jüngster Fall Serge Gnabry von den Bayern und gleich 3 beim Karlsruher SC. Da muss jetzt wieder das komplette Team in Quarantäne. Das ist schon viel, das ist zu viel. Gleich 3 Partien fallen da jetzt zum Beispiel erstmal aus. Wie gut, dass die Liga regelmäßig PCR-Tests vorschreibt. Weitere Verschärfungen der Hygienekonzepte. Profiklubs sind keine Superspreader, muss man sagen. Aber tatsächlich kann man da die Infizierten ganz gut rausfiltern. Die Blase Profifußball macht in dieser Richtung, was sie sollen. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, dass sie in die Quarantäne gehen, wenn man mal sieht, wie eng dieser Spielplan getaktet ist. Denn das wäre sicher schon eine ziemliche Wettbewerbsverzerrung, wenn vielleicht in entscheidenden Spielen um Abstieg, Relegation, Rennen um die Champions League-Plätze wichtige Spieler ausfallen würden. Die Zuschauer hätten es eh nicht mitbekommen, ob es da eine Quarantäne gegeben hätte oder nicht.
Ja, und genau deshalb denke ich auch, dass eine Quarantäne durchaus eingelegt hätte werden sollen. Also ich hätte schon clever gefunden, wenn sie das gemacht hätten, schon als Zeichen an die Bevölkerung nach dem Motto, hey, wir nehmen auch Einschränkungen hin, ohne jetzt zu meckern. Und zudem wäre es angesichts des engen Spielplans, du hast ihn schon skizziert, durch EM, europäische Wettbewerbe, eingeschränkte Möglichkeiten, die man für Verlegungen dann noch hätte, auch organisatorisch einfach sinnvoll, um die Durchführung von Spieltagen überhaupt nicht zu gefährden. Es braucht ja schließlich 8 Tage Vorlauf, um so eine Quarantäne anzuleiern und durchzuziehen. Heißt es. Und vom 14. bis 26. April, da steht jetzt eine englische Woche auf dem Programm. 3 Spieltage, die mit einer Quarantäne immerhin komplett safe wären. Das riskiert man aus meiner Sicht. Stand jetzt, ich glaube, eine verpflichtende Quarantäne wäre zum jetzigen Zeitpunkt aus diversen Gründen schon eine gute Sache gewesen.
Ja, und was denkt ihr? Gebt uns gerne auch eure Meinung hier zum Besten. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur die Sprachnachricht. Gebt vorher, beginnt diese Sprachnachricht mit Stand jetzt und dann eurem Namen und dann sagt uns ein bisschen was dazu. Ist ein interessantes Thema und das wird uns eben auch noch ein bisschen beschäftigen. Das ist leider so. Ja.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt beschäftigt uns die Champions League von gestern Abend. Die ersten beiden Viertelfinale-Hinspiele in der Königsklasse sind gespielt. Man City schlägt den BVB mit 2:1 und Real Madrid erledigt Liverpool mit 3:1. Wir ziehen mal 3 Erkenntnisse des Champions League-Abends und stellen schon mal fest, auf diesem Niveau, Andreas, da wird jeder Fehler wirklich bestraft. Ne?
Allerdings, der BVB hat das für meine Begriffe erstaunlich gut gemacht. Damit habe ich so nach den jüngsten Auftritten nicht gerechnet. Deutlich besser als gegen Frankfurt gespielt, aber generell die zahlreichen Unzulänglichkeiten von City zunächst nicht ausgenutzt. Sowas musst du eigentlich dann auch als Gastteam bestrafen, wenn die Heimmannschaft so auftritt. Und im Grunde 2 Fehler wurden gemacht. Aus einer guten Anfangsviertelstunde haben sie kein Kapital geschlagen, der BVB. Das ist schon mal das Erste. Bellingham hat da gleich auch den ersten Schuss nicht versenkt und der BVB hat Haaland zu selten in gefährliche Positionen bringen können. Ja, also und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, muss man sagen.
Ja, dann hat sich Emre Can nämlich unbedrängt im Mittelfeld einen Fehlpass erlaubt und City hat es dann besser gemacht als die Dortmunder. Die haben es nämlich ausgenutzt, effektiv. Sie haben den Konter eiskalt ausgespielt und Kevin De Bruyne dann zum 1:0 in der 19. schon abgeschlossen. Da muss man sagen, mit den Worten von Jogi, höchst effektiv. Erste Chance, gleich ein Treffer. Aber auch City, du hast es eben schon gesagt, Unzulänglichkeiten, die haben auch Fehler gemacht. Nämlich, sie haben wenig von dem gezeigt, was sie sonst so ausmacht. Und das hätte sich am Ende dann auch fast gerecht. Dortmund machte durch Reus noch den wichtigen Anschlusstreffer. Aber dann war es Phil Foden, der seine 3. Möglichkeit im Spiel, der hat 2 vorher dann doch recht kläglich vergeben, am Ende noch zum Siegtreffer genutzt hat. Also wichtige Ausgangsposition für City natürlich. Aber immerhin hat Dortmund ein Auswärtstor gemacht. Aber ja, da bleibt noch was festzuhalten in Sachen City, ne?
Mhm. Rodrigo ist zu dämlich für Schwalben, also wenn man das so sieht. Ja, also da, aber erklär doch mal, wie du die Situation gesehen hast.
Naja, also nach dem Freistoß von City, der in den Strafraum siegelt, tritt Emre Can im Strafraum, ja, wie sagt man so, etwas unbeholfen nach schräg hinten aus. Ein bisschen wie ein Pferd, das nicht trifft. Also Can sowieso gestern so ein kleiner Pechvogel. Rodrigo fällt, aber der hält sich dabei das Gesicht. War nur blöd, dass der Fuß von Can nicht mal in der Nähe seines Gesichts war. Also, dass man sagen kann, der Lufthauch oder so hätte ihn berührt. Nee, der war eher so auf Kniehöhe und hätte sich Rodrigo das Knie gehalten, dann wäre wahrscheinlich der Elfmeterpfiff des Schiris vom VAR auch nicht nochmal überprüft worden. Da war nämlich ein Kontakt zumindest nicht klar auszuschließen durch die Videobilder, aber der Junge hält sich das Gesicht und ja, dann gab es eben auch keine Elfmeter.
Wir haben uns, glaube ich, auch zu weit weg entfernt von diesem eine Tatsachenentscheidung. Ja, dadurch, dass natürlich immer alles immer überprüft wird, hier und da und immer gleich geschrien wird, wenn es eine torentscheidende Szene ist, dann überprüft es doch. Dann schreit jetzt natürlich auch jeder danach. Aber sagen wir mal so, vor ein paar Jahren wäre das ganz klar abgepfiffen worden und keine Hahn hätte danach gekräht, dass es so ist. Heute kann man alles fünfmal sich irgendwie angucken und tun und es ist keine krasse Fehlentscheidung, aber hätte, wäre, wenn, du weißt. Das ist,
Hätte Fahrradkette, ne? Oder wie war richtig. Das? Lothar Matthäus. Aber eine Tatsache ist, dass Arsenal kein Gradmesser ist.
Das muss man sagen, denn Liverpool, es gab ja gestern noch ein weiteres Spiel, nämlich Liverpool zu Gast bei Real Madrid und Liverpool kam mit einem 3:0 gegen Arsenal im Gepäck zu Real, also eigentlich mit der eingefallenen, jetzt doch ein bisschen gestärkten Brust, aber was sind Siege wert, das sieht man dann, wenn man gegen Real antreten muss, nämlich ganz, ganz wenig, die haben sie ziemlich vorgeführt.
Ja, vorne war es ziemlich harmlos, was Liverpool da gemacht hat und hinten dann sehr offen. Gut, gab auch einen Weltklasse-Pass von Kroos auf Vinicius, der das 1:0 einleitete. Ja, aber dann gab es auch noch so einen Patzer, so ähnlich wie bei Can bei Liverpool. Nur noch ein bisschen krasser Trend, Alexander-Arnold mit einer verunglückten Kopfballrückgabe auf Alisson. Tja, und dann sagte Asensio mal eben Danke. Salah konnte nach der Pause nochmal kurz verkürzen, aber dann war es Vinicius, der kurz darauf alle Wiederauferstehungsträume von Liverpool dann auch beendet. Mit 3:1 hat Real dann das Heimspiel gewonnen. Ich würde mal sagen, auch wenn Jürgen Klopp das schon mal gehört hat, und dann ging es auch anders aus, das Ding ist durch.
Ja, das würde ich fast auch sagen. Also wenn Real ihre normale Leistung abruft, was in diesem Jahr bei Real ja auch immer so ein bisschen schwierig ist. Ne? Legen ja jetzt auch gerade nicht ihre Goldsaison hin. Aber wenn die das Normale abrufen und wenn Liverpool sich nicht, also wenn die nicht über sich hinauswachsen in diesem Spiel, dann sollte die Nummer durch sein. Und da hat der BVB schon größere Chancen, muss man sagen.
Nur mit 1:2 verloren, immerhin Auswärtstor geschossen, aber sie müssen natürlich schon gegen City gewinnen, um dann auch ins Halbfinale einzuziehen. Also das wird keine einfache Kiste, mal sehen, wie sich der BVB dann in der nächsten Woche präsentiert. Sind ja sehr wetterwendisch, die zeigen ja gerne mal unterschiedliche Gesichter im Tageswechsel. Mal sehen, wie es dann der Fall sein wird.
Stand jetzt Top-Thema.
Heute Abend gilt's in der Champions League für den FC Bayern. Viertelfinal-Hinspiel in der heimischen Allianz Arena gegen PSG. Also die Neuauflage des Vorjahresfinals steht an. Diesmal ohne Robert Lewandowski. Aber auch PSG hat ja personell einige Ausfälle zu beklagen. Zudem ja auch am Wochenende in der heimischen Liga zuletzt verloren. Wie sollte Hansi Flick dieses Duell jetzt angehen? Wir fragen mal unseren Trainerexperten Oliver Helbig um Rat. Olli, was erwartest du denn für ein Spiel?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir ein interessantes Spiel sehen werden, dass wir vielleicht sogar auch einen offenen Schlagabtausch haben werden. Und die Bayern hatten gegen Leipzig schon so ein paar Probleme, was die Defensive anging, aber auch Paris ist da nicht sattelfest.
Wo siehst du denn die Schwachpunkte bei PSG?
Also die Innenverteidigung ist ganz ordentlich aufgestellt bei PSG, aber die Außenverteidigerpositionen, das sind eben mehr oder weniger ungelernte Kräfte, also eher gelernte Innenverteidiger. Da sehe ich dann schon eine Chance auch für die Bayern, über die Außen dann viel Druck aufzubauen. Ein großes Problem bei Paris ist natürlich auch das zentrale Mittelfeld jetzt aktuell. Da hatten sie ja in der letzten Zeit auch schon immer Probleme, da wirklich adäquat nochmal nachzurüsten. Und jetzt natürlich durch die Corona-bedingten Ausfälle von Verratti zum Beispiel oder der Gelbsperre von Paredes ist da natürlich auch noch Luft nach oben bei Paris. Aber die Offensive von Paris, die hat natürlich ordentlich Qualität mit Neymar, mit Mbappé. Di Maria, Icardi fällt aus, soweit ich weiß, ist auch verletzt. Also es wird durchaus interessant zu sehen sein, wie Paris das ganze Spiel angehen wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie es ähnlich wie in den letzten Spielen in einem 4-2-3-1 vielleicht probieren werden, gegen die Bayern anzukommen. Dass sie da vielleicht auch über die Außenbahnen, über den Außenstürmer, also wie zum Beispiel Mbappé, wenn der da spielen sollte, dass er da eher nach innen zieht und versuchen wird, die Außenbahn aufzuziehen für Außenverteidiger. Könnte natürlich sein, dass da so direkt vor dem Tor in der Red Zone, sozusagen vor dem 16er, da schon auch mal die Hütte brennt. Eine andere Gefahr ist natürlich auch, die Bayern wollen es natürlich offensiv verteidigen mit einem Pressing. Und da ist über die schnellen Spieler, Mbappé zum Beispiel, auch die Gefahr immer da, überlaufen zu werden. Also das hat Barca ja auch wirklich gemerkt. Da müssen die Bayern auch aufpassen.
Wie würdest du dann als Hansi Flick das Spiel angehen und die Mannschaft aufstellen?
Also Neuer am Tor ist klar. Dann würde ich meine Viererkette hinten aufbauen In der Innenverteidigung mit Lucas Hernandez und mit Niklas Süle, weil ich da einfach wirklich auch Geschwindigkeit möchte. Links mit Davies und rechts mit Pavard. Dann hätte ich dann als einzigen Sechser Kimmich aufgestellt. Einfach um dann auch die Außenstürmer der Pariser so ein bisschen einzufangen, wenn die wirklich ins Zentrum ziehen sollten. Sonst musst du dann eben immer mit dem Außenverteidiger nachrutschen und machst so die Außenbahn auf für nachrückende Spieler. So könnte Kimmich dann immer den ballnahen Flügelstürmer übernehmen, wenn er ins Zentrum rutscht. Dann wäre bei mir auf der Doppel-8 vor ihm Alaba und Goretzka, die natürlich defensiv ordentlich mitarbeiten können, auch Box-to-Box wirklich gut die Räume belaufen könnten. Natürlich auch eine gewisse Schussgewalt haben. Auf den beiden Außenbahnen hätte ich dann Coman und Leroy Sané, eben um auch da ein bisschen mit Geschwindigkeit gegenzuhalten, weil ich glaube, auch Paris wird den einen oder anderen Raum anbieten und den dann zu überlaufen oder eben dann auch schnell ins Umschaltspiel zu kommen, das wird auch ein Schlüssel für die Bayern sein am Ende. Und dann würde ich vorne so ein bisschen als eigene Position Thomas Müller aufstellen, nicht wirklich als 9, nicht wirklich als 10. Ich würde ihm so ein bisschen die Freiheiten lassen, denn die große Stärke von Thomas Müller ist, die Räume selbst zu finden und eben Laufwege zu machen, die sonst keiner antizipieren kann. Deswegen wäre meine Wahl vorne drin dann Thomas Müller.
Mit welcher Spielanlage würdest du die Bayern dann in dieser Formation reinschicken? Worauf sollen sie besonders achten?
Paris wirklich möglichst lange weg vom Ball zu halten. Man muss natürlich aufpassen mit dem Pressing, wenn die Bayern es wirklich hochpressen wollen. Paris versucht es auch sehr, sehr gerne mal mit langen Bällen vorne auf Icardi, der dann die zweiten Bälle weiterleitet auf die Schnellen, die da vorne mit ihm zusammen spielen. Aber Icardi fällt jetzt eben aus, deswegen muss man eben mal abwarten, wie sich die Ausstellung tatsächlich dann gestalten wird. Aber ich glaube schon, dass das Spiel sehr, sehr interessant werden wird und ja, einem Champions-League-Spiel auch würdig.
Unser Trainerexperte Olli Helbig mit seinem Blick auf das Champions-League-Duell heute Abend zwischen Bayern und PSG. Dank dir, Olli.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und wir fragen, was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Ja, wir geben auch Antworten in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Ach, es ist herrlich, der Mann kann offenbar alles. Star-Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers geht jetzt unter die Showmaster. Der zweimalige MVP der NFL moderiert für 2 Wochen im amerikanischen Fernsehen eine der bekanntesten und beliebtesten Quiz-Sendungen, nämlich Jeopardy. Gibt's ja auch mal bei uns in Deutschland. Mit Hans-Jürgen Bäumler hat's angefangen, dann mit Frank Elstner und zuletzt jetzt mit Joachim Lambi. Rodgers nutzt also die Off-Saison und um an seinen weiteren Talenten zu arbeiten. Aaron Rodgers ist großer Fan der Show, davon hat er immer geschwärmt. 2015 war er selbst schon mal Jeopardy-Kandidat in einem Promi-Special und hat da ordentlich abgeräumt. Jetzt also der Wechsel in die Rolle des Gastgebers, herrlich, und das kam auch richtig gut an nach dem ersten Auftritt, unser Top des Tages.
Hans-Jürgen Bäumler damals, ich erinnere mich immer noch an das geschnipste Zuffi, Zufallsgenerator. Und ja, richtig, am Ende richtig, wurden richtig. Die BWKs aufgesetzt. Ich habe jahrelang nicht gewusst, was das heißt.
BWKs? Nee, kann ja. Ich auch nicht. Hab ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, obwohl ich es immer mal gesehen habe. Was ist das?
Blickwinkelkonzentratoren.
Oh, richtig.
Das waren diese komischen Klappen. Also heute hätte man wahrscheinlich irgendeine Wand hochgefahren, aber man dann diese mit Ohrenschützer versehen. Also merkwürdige Dinge.
Ja, aber weil du sagst, Hans-Jürgen Bäumler, ja, auch ein ehemaliger Spitzensportler und Joachim Lambi als ehemaliger Weltklasse-Tänzer. Möglicherweise ist das so ein bisschen bei Jeopardy jetzt so ein bisschen, macht man so.
Weltweit in Mode.
Ja, richtig.
Vielleicht. Keine Ahnung. Apropos Mode. Ein zu langer Pony ist unser Flop des Tages. Jetzt wurde nämlich bekannt, was beim MotoGP-Rennen vom Wochenende schuld war, dass Enea Bastianini am Ende eben nicht in den Top 10 landete, sondern knapp außerhalb. Am Rande des Rennens hat er es dann später erzählt. Gegen Ende der letzten Runde, da hingen nämlich seine Haare in seinen Augen. Er konnte nichts mehr sehen. Er sagte, ich wurde abgelenkt und konnte die drei Fahrer vor mir nicht mehr überholen. Und das ärgert mich. Tja, kann ich verstehen. Könnte mir nicht passieren.
Richtig, du mit deiner Cabrio-Frisur. Aber da muss man sagen, du hast die Haare schön unterm Helm, hat ihm mal null gebracht. Tja, Flop des Tages. Haare ab, Sieg her.
Ich hätte allerdings Angst auf dem Moped. Also, das ist nicht meins.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Zum Beispiel James Buster Douglas, ehemaliger US-amerikanischer Boxer, der wird heute 61 Jahre alt und im Februar 1990, da siegte Douglas im Schwergewicht gegen Mike Tyson und der war bis zu diesem Tag, bis er auf Douglas traf, ungeschlagen. Douglas verpasste ihm dann aber einen bitteren Karriererückschlag und wurde Weltmeister gegen Mike Tyson. Und an die Leistung von dem Kampf gegen Tyson, ja, das ist dann der Fluch des Sieges, konnte Douglas nie wieder anknüpfen. Also quasi One-Hit-Wonder. Aber ich meine, gut, man muss Tyson schlagen und Weltmeister muss man auch erstmal werden.
Unser nächstes Geburtstagskind war kein One-Hit-Wonder, hat schon ein bisschen was abgeräumt. 45 Jahre wird sie heute, die ehemalige Schweizer Skirennläuferin Michaela Figini. Ihre größten Erfolge feierte sie in der Abfahrt, wurde Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Während ihrer Karriere gewann Figini zweimal den Gesamtweltcup, auch im Nachbarstaat der Schweiz, also in Frankreich, feiert heute jemand Geburtstag, den wir hier sehr, sehr gut kennen in Deutschland.
Ja, Franck Ribéry nämlich, der wird heute 38. Übrigens, du hast Frau Figini eben ein bisschen jünger gemacht, als sie ist. Sie wird sich sehr freuen, aber sie ist schon 55.
Was habe ich gesagt?
Aber du hast 45 gesagt, aber das macht nichts.
Sie sieht, Entschuldigung, wir kennen uns nicht persönlich, aber sie sieht aus wie 45.
Eben. Ich wollte sagen, sie wird sich freuen darüber. Das ist ja auch eher ein Kompliment. Franck Ribéry, der sieht zwar aus wie 38 und der ist auch 38. Und der hatte seine erfolgreichste Zeit, das wisst ihr alle, natürlich beim FC Bayern. 8-mal Meister geworden, aber vor allem natürlich 2013. Da gab es den Triple-Erfolg, da stach der heraus und zur Belohnung wurde er dann ja auch noch Europas Fußballer des Jahres. Er hat aber in seiner Karriere stand jetzt nicht nur sportlich auf sich aufmerksam gemacht. Da war diese Sache mit der minderjährigen Prostituierten. Da war seine Beteiligung am Spieleraufstand der französischen Nationalmannschaft. Das hat ihn beides dann auch bei den französischen Fans nicht unbedingt beliebter gemacht, hat ihm reichlich Kredit dort verspielen lassen. Und aktuell spielt er bei der Fiorentina, sitzt dort gerade eine Rotsperre ab. Das ist auch was, was sich durch seine Karriere gezogen hat. Sein mitunter etwas hitziges Temperament, das wird er jetzt heute an seinem Geburtstag sich ein bisschen kühlen.
Ja, und natürlich sagen wir noch alles, alles Liebe und Gute allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Ob ihr sportlich seid, vielleicht nicht ganz so sportlich, das ist wurscht. Lasst euch ordentlich feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 7. April? Wir haben ein bisschen was zusammengetragen.
Ja, in der französischen Fußballgeschichte ist dieser Tag von großer Bedeutung. Nicht nur, weil Franck Ribéry Geburtstag hat, sondern auch der Fußballverband Frankreichs hat Geburtstag. Heute vor 102 Jahren wurde er nämlich gegründet. Die Fédération Française de Football ist besser unter den drei Buchstaben FFF bekannt. Da muss ich mich dann auch nicht so verrenken, wenn ich das sage. Und den Sitz hat der Verband natürlich wo? In Paris, selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich. In Paris war er sicherlich auch schon mal, aber nur der Liebe wegen NBA-Legende Dirk Nowitzki. Ja, wird den 7. April wohl niemals in seinem Leben vergessen. Heute vor 2 Jahren erst absolvierte er sein letztes Heimspiel für die Dallas Mavericks. That was my last home game, sagte Nowitzki unter Tränen nach dem Spiel ins Hallenmikrofon. Unfassbare 21 Spielzeiten spielte Nowitzki für die Mavericks. Damit ist er in der NBA-Geschichte Rekordhalter, denn noch nie hat ein Spieler so lange für ein und denselben Club gespielt wie Dirk Nowitzki.
Stand jetzt aktuell.
Und was futtert ihr am besten, während ihr von Donnerstag bis Sonntag das Masters in Augusta guckt? Na klar, ein echtes Pimento-Cheese-Sandwich wäre nicht schlecht. Das hat schließlich Tradition beim Masters. Das ist in etwa das, was fürs Tennis in Wimbledon die Erdbeeren sind. Also schon echter Kult. Aber um diesen Kult genießen zu können, da müsst ihr jetzt nicht extra nach Augusta reisen. Ein echtes Pimento-Cheese-Sandwich, das kann man auch schön vor dem Fernseher zu Hause mampfen. Wir verraten euch jetzt, wie man so ein Pimento-Cheese-Sandwich ganz einfach zubereiten kann. Und dazu haben wir uns jetzt in unsere Studioküche gebeamt und schon mal die Zutaten für das Pimento-Sandwich zurechtgelegt. Was haben wir denn hier? Also fangen wir mal mit den wichtigsten Zutaten an. Die vier verschiedenen Käsesorten liegen hier. Man nehme erstmal 360 Gramm geriebenen Cheddar-Käse. Den haben wir hier schon mal in der Tüte. 240 Gramm geriebenen gelben Cheddar-Käse. Der ist relativ scharf, also deshalb auch ein bisschen weniger als vom weißen. Und 115 Gramm zerbröckelten Blauschimmelkäse. Auch den haben wir hier in der Schüssel. Dazu 120 Gramm geriebenen Parmesan und ein Glas getrocknete Pimentos, also Paprika. Dijon-Senf, Mayonnaise und natürlich Weißbrot dazu. 8 Scheiben. Am besten das ganz leckere Weiße aus dem Supermarkt. Da freut sich dann auch jeder Ernährungsexperte, wenn er das sieht. Und das Ganze, das kriegen wir jetzt zusammen in eine Schüssel und von da schmeißen wir es dann
in den Mixer.
Richtig, Kathi. Und da mixen wir es dann ordentlich durch. Achtung, jetzt wird es etwas laut. So, jetzt ist es ordentlich durchgerührt. Eine schöne, streichfähige Masse ist es geworden. Allerdings, da muss man darauf achten, die einzelnen Bestandteile, die sollen durchaus noch zu erkennen sein, also streichfähig, aber eben nicht komplett durchgemahlen. Die Paprikastücke, die dürfen gerne noch herausschimmern. Tun sie hier auf jeden Fall. Jetzt decken wir das Ganze in der Schüssel mit einem Tuch ab und lassen es gut durchziehen. So, ich denke mal, ein gutes Stündchen sollte gereicht haben, damit die Masse dann auch richtig Geschmack angenommen hat. Jetzt nehmen wir mal das Tuch von der Schüssel weg. Riecht schon richtig schön würzig. Also, das wird sicherlich gleich schmecken. Wo ist denn jetzt mein Messer? Ah ja, da ist es. Und jetzt streichen wir die Pampe schön auf unser Weißbrot. Schön dick muss das sein. Jetzt noch die andere Weißbrotscheibe oben drauf packen, schön zusammenklappen. Aufpassen, dass natürlich nichts an den Seiten raustropft. Und voilà, jetzt haben wir standesgemäß zum Masters einen leckeren und vor allem stilechten Snack zubereitet. Guten Appetit, viel Spaß beim Masters, lasst es euch schmecken.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Musst du jetzt mit der Rubrik kommen, nachdem du vorher hier so leckere Sandwiches gemacht hast?
Die solltest du eigentlich hinterher essen, aber...
Hör mal, Entschuldigung, wenn du mich hier sowas hinstellst und es schaut so lecker aus, man muss gleich mal reinbeißen. Sonst kommt der Nächste gleich um die Ecke und nimmt es mir weg.
Schmeckst du den würzigen Käsemix?
Selbstverständlich, wenn du eines kannst, dann würzig Käse mixen.
Siehst du? Muss man sagen. Man nennt mich auch den Gaumen, haben wir ja vorgestern oder gestern schon drüber gesprochen.
Genau. Und ich fühle mich jetzt gerade wie in Augusta. Super.
Das ist doch gut.
Ja, also, gut, jetzt habe ich auch aufgekaut. Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder ein paar Tipps für euch zusammengetragen.
Ja, Champions League Viertelfinale, Bayern gegen Paris und Porto gegen Chelsea. Da haben wir euch ja schon ein bisschen drauf vorbereitet.
Selbstverständlich. Und der DFB-Pokal wird gespielt. Und zwar das Viertelfinale, das Spiel, das nachgeholt werden musste. SSV Jan Regensburg gegen den SV Werder Bremen. Sehr gespannt, was dabei herauskommt, ob es die Grün-Weißen dann doch bis ins Halbfinale schaffen.
Und Serie A haben wir ja auch noch. Juventus Turin gegen SSC Neapel. Schicksalsspiel wahrscheinlich für Andrea Pirlo, munkelt man zumindest in Italien. Da soll man ja auch schon von Seiten der alten Dame Kontakt zum möglichen Nachfolger aufgenommen haben. Max Allegri scheint da ja sehr hoch im Kurs zu stehen. Den kennt man da ja auch bei Juve schon bestens, war ja bis 2019 Trainer. Hat ja auch ein paar Meistertitel da eingefahren. Wir fragen mal nach bei René Steinbach vom Calcio Siamo Noi Podcast hier auf Mein Sportpodcast.de. Wie schätzt er denn da die Lage ein?
Es haben ja einige Zeitungen bestätigt, dass sich Agnelli mit Allegri getroffen hat. Ich denke schon, sollte Juve gegen Neapel verlieren, glaube ich schon, dass es für Juve nicht tragbar ist, mit Pirlo weiterzumachen. Denn das Risiko, tatsächlich aus der Champions League auszuscheiden, ist viel zu groß. Also aus der Champions League, dass du gar nicht in die Champions League kommst, meinte ich natürlich. Mhm. Es sind noch 9 Runden, sehr viel schwere Spiele, auch für Juve noch. Mhm. Und sie packen ja jetzt nicht mal die Kleinen. Und dann sind sie schon auf Platz 5. Lazio hat auch noch ein Nachholspiel. Die können dann auch auf Juve auch noch rankommen. Und natürlich, es fehlt ein bisschen die Alternative. Was machst du jetzt wieder unterm Jahr? Das ist wieder Katastrophenentscheidung. Von dem her ist das Thema brutal schwierig. Und ich hoffe für die Juve-Fans, dass es am Mittwoch nicht die Entscheidung geben werden muss. Denn sollte Juve verlieren, glaube ich, muss sich der Vorstand gegen Pirlo aussprechen.
Ihr mag das internationale Flair in unserem Podcast. Hast du wieder einen Wiener ausgepackt?
Lass dich, ja. Dicht dran an der Serie A.
Das ist weit weg da. Ja, wenn es einer weiß. Dann haben wir die DEL, 37. Spieltag, die Eisbären Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings. Dann haben wir Düsseldorfer EG gegen ERC Ingolstadt und Straubing Tigers gegen die Krefeld Pinguine.
Und wir haben Champions League im Handball natürlich auch noch für euch. Achtelfinal-Rückspiel. THW Kiel empfängt Pick Szeged. Und das Hinspiel, das hatten die Kieler in Szeged ja mit 33-28 gewonnen.
Dann haben wir noch die BBL, der 29. Spieltag. Raster Vechta gegen das Überraschungsteam, zumindest finde ich das, die Hamburg Towers, die gewinnen und gewinnen und gewinnen, übrigens auch ohne Trainer, der jetzt gerade mal krankheitsbedingt ausgefallen ist. Die Merlins aus Crailsheim gegen die Baskets Bonn und BG Göttingen müssen gegen die Gießener 46ers ran, und zwar zu Hause.
Premier League Darts haben wir auch noch im Angebot. Die dritte Nacht findet da schon statt. Rob Cross gegen Michael van Gerwen und Peter Wright gegen Gary Anderson.
Und die Europameisterschaft der Gewichtheber in Moskau geht weiter. Da hatte Max Lang gestern im Stoßen die zweite Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen.
Das werden wir auch die Tage sicherlich nochmal thematisieren hier bei uns bei Stand Jetzt. Vielleicht ja schon morgen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir sind morgen definitiv mit neuen Themen, die das Tagesgespräch bestimmen, wieder da.
Ab 7.07 Uhr nämlich. Und in der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes. 5 wären toll. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. So, und jetzt gibt's die restlichen Sandwiches, oder?
Gerade wollte ich sagen, ich hatte es gehofft, dass du sie nicht irgendwo anders hingibst. Komm her damit.
Nein, jetzt sind sie freigegeben. Ja, hau rein.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.